Ja, Daniel, deine aktuelle Arbeit, Rift Finfine, wenn ich es recht verstehe, zählt zu einem breiteren Kontext von Arbeiten, die sich der politischen Geografie, wenn man so will, suburbaner und urbaner Räume, vor allem an der globalen Peripherie beschäftigt. Möchtest du dazu, zu diesem Werkkontext zum Einstieg was erzählen?
Ja, klar. Das Thema der urbanen Peripherie beschäftigt mich schon seit ein paar Jahren jetzt. Das hat eigentlich angefangen mit einer anderen Filmreihe, State Theater. Das waren 6 Filme, die sich eigentlich mit Stadtzentren beschäftigt haben. Vor allem mit der Architektur von Theatergebäuden in Stadtzentren und der Umnutzung und auch der performativen Aufladung von urbanen Räumen im Stadtzentrum. Und der letzte Film, den wir in dieser Reihe gemacht haben, das war eine Reihe, die ich zusammen mit Constanze Fischbeck gemacht habe, den haben wir in Beirut gedreht und der endet quasi zwar im Stadtzentrum, aber in so einer totalen Brache. Und da redet der Architekt Maxim Hourani, Architekt und Künstler, halt darüber, warum wir uns eigentlich immer mit den so überdeterminierten Räumen im Stadtzentrum beschäftigen, die so symbolisch aufgeladen sind und immer andere Funktionen als das eigentliche Zusammenleben erfüllen müssen, beschäftigen. Und warum wir nicht an die Ränder der Stadt gehen, dort, wo sozusagen die Stadt noch auf dem Spiel steht, auf eine ganz andere Art und Weise. Und das war so ein Gedanke, der mich dann weiter beschäftigt hat. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, in Teheran zu arbeiten, habe ich sozusagen diese Reihe angefangen. Es ist jetzt eine Trilogie geworden, die eben sich mit den urbanen Peripherien in Teheran, in Kairo und jetzt Addis Abeba beschäftigt. Das sind 3 Filme, Hashdi Teheran, Desert View, der sich mit Kairo beschäftigt, der auch mit Constanze Fischbeck entstanden ist, und eben jetzt Rift Finfine, der sich mit der östlichen Peripherie von Addis Abeba beschäftigt. Warum das jetzt ein interessantes Thema ist, finde ich, dass eigentlich die Frage ist, dass Städte viel mehr auf dem Spiel stehen oder auch unsere Art des Zusammenlebens, weil die in den sogenannten Peripherien, ich finde den Begriff ja auch schwierig, man halt eine Qualität von Orten findet, die einerseits zur Stadt gehören, andererseits aber immer aus ihr ausgeschlossen werden. Also all das findet man in den Peripherien, was die Stadt so eigentlich nicht will. Also Friedhöfe, Gefängnisse und vor allem natürlich Wohnmöglichkeiten für die sozial Marginalisierten. Und umgekehrt ist die Peripherie auch immer so ein bisschen das andere der Stadt, wo man so seine Imaginationen und Projektionen drauf projizieren kann. Also zum Beispiel das nicht so dichte, das nicht verschmutzte, das Grün, die Natur und so. Also wo dann auch gerne die reichen Leute hinziehen. Und diese Doppelbedeutung der Peripherie finde ich total faszinierend. Und das ist eben auch in Rift Finfine spielt diese ganz unterschiedlichen Aufladungen der Peripherie eine große Rolle.
Der Film trägt ja einen Graben oder Spalt im Titel, der zunächst mal ein spezifischer geografischer Ort ist, der auch im Bild einem als erstes begegnet. Was der Film aber dann ja macht, ist eine soziale Topografie zu beschreiben, in der eine Form von Spaltung oder Gegensätze eine tiefergehende gesellschaftliche Bedeutung bekommen. Kannst du was zu dem spezifischen Ort sagen und was dich dort hingeführt hat?
Also vielleicht erstmal grundsätzlich, was alle 3 Filme ein bisschen charakterisiert, ist, dass sie ausgehen von der Geografie. Also dass die schon bei der Geografie anfängt, wie unser Zusammenleben auch über Jahrhunderte determiniert werden kann und wie Städte sich überhaupt entwickeln können. Und dadurch, dass Geografie so eine große Bedeutung hat, ist dann, schreibt sich das sozusagen in eine Stadt auch so ein, dass daraus sehr oft eine Psycho- oder Soziogeografie wird. Das war in Teheran mit den Bergen im Norden und der Wüste im Süden, genauso wie in Kairo, wo sozusagen das fruchtbare Niltal alles anzieht und dann muss man aber wegen der demografischen Entwicklung Möglichkeiten suchen, in die Wüste auszuweichen. Und das ist eben im Fall von Addis Abeba auch so, dass Addis Abeba sozusagen am Rand des Great African Rift Valley liegt, was ja eigentlich eine geologische Formation ist, wo die tektonischen Platten aneinander stoßen und eigentlich ganz den ganzen östlichen Teil Afrikas vom Rest Afrikas abtrennen. Und die Geologen sagen eben auch voraus, dass in vielen Millionen Jahren der afrikanische Kontinent in 2 geteilt wird. wenn man sozusagen auf die Art und Weise auf Geografie schaut, dann wird die auch schnell zu einer Metapher für unser Zusammenleben. Und das ist im Osten von Addis Abeba eben auch der Fall, dass schon allein dadurch, dass es diesen Grabenbruch gibt, über Jahrhunderte immer unterschiedliche Bevölkerungsgruppen auf den beiden Seiten gelebt haben, weil es eine natürliche Grenze war. Und jetzt ist es eben auch eine administrative Grenze geworden, es ist eine soziale Grenze geworden zwischen den ärmeren, sehr agrarisch immer noch geprägten Oromia und der amharisch geprägten Hauptstadt. Und dadurch ist es leider eben auch dann durch politische Interessen zu einer konstruiert ethnischen Grenze geworden. Man sieht es auch, wenn man sich sozusagen auf Google Maps Addis Abeba anschaut, dass die Stadt im Osten genau an dieser Stelle abgeschnitten wird quasi. Es gibt so eine Ost-West-Arterie, die dann wirklich an diesem Rift quasi abknickt um 90 Grad. Und das habe ich einerseits natürlich auch in Google Maps gesehen, aber ich war wegen eines anderen Projekts, was dann in den Film Yugong eingeflossen ist, zum Filmen und Recherchieren in Addis und habe auf die Art und Weise die Peripherie von Addis Abeba kennengelernt und habe dort diese Wohnsiedlung, die Urbanisierung gesehen. Habe zu der Zeit auch schon Kontakt gehabt mit der Bauhaus-Uni Weimar, die wiederum mit der EIABC, das ist die Architekturhochschule im Rahmen der Addis Abeba Universität, die ein Forschungsprojekt haben zur Urbanisierung und war dann mit denen mehrfach auf Exkursion. Und so ist es entstanden, dass ich dann gedacht habe, dass Addis Abeba eigentlich eine sehr faszinierende Fallstudie für diese Beschäftigung mit der Peripherie ist, weil dort Urbanisierung halt in einem Stil stattfindet und in einer Dimension stattfindet, die, glaube ich, selbst für den afrikanischen Kontinent, der sehr stark urbanisiert, noch mehr exemplarisch ist. Ja, und dann war ich natürlich einfach von der Natur da auch fasziniert im Osten der Stadt mit diesem Grabenbruch, der die Stadt eben abschließt. Und auf der einen Seite hat man fließend Wasser und Strom und 100 Meter weiter ist all das nicht vorhanden.
Der Film verfolgt ein paar recht spezifische Strategien, um diese unterschiedlichen Räume in Beziehung zu setzen und das Augenmerk auch auf die Übergänge und Schwellen zu legen. Wie näherst du dich in einem Rechercheprozess da an und wie entwickelst du so ein filmisches Konzept für diese Art von, es ist ja im Grunde eine Art von filmischer Forschung.
Ja, das ist ein langes Thema, könnte man sich von vielen Seiten nähern, aber einerseits sozusagen zu meiner Arbeitsweise ist natürlich recherchebasiert, also vorhin schon erwähnt, die Zusammenarbeit mit der Bauhaus-Uni Weimar und der EIABC. Das heißt, ich war von Anfang an sehr eng in Kontakt mit Lehrenden, Forschern, aber auch Studenten beider Unis, die sich halt sehr gut in dem Thema auskannten, Urbanisierung, die wiederum dann auch Anschluss hatten zu Investoren und anderen Leuten. Ich habe aber auch von Anfang an sehr ausführlich Location Scouting betrieben, bin einfach überall in der Peripherie rund um Addis Abeba gewesen, bevor ich mich dann für die östliche Peripherie entschieden habe. Und habe sozusagen ein bisschen zweigeteilt dann an dem Film gearbeitet. Einerseits sozusagen die visuelle Ebene, also das Bild, wo ich selber eben auch Kamera gemacht habe und damit von vornherein klar war, dass ich auch meine eigene Position da reflektieren muss, die zwar gut recherchiert ist, hoffentlich, und gut reflektiert ist, die aber halt immer sozusagen die Position des Besuchers repräsentieren kann. So, ich bin nicht in Äthiopien aufgewachsen, so. Ich habe dort oft dort und habe dort Zeit verbracht, aber es wird immer sozusagen diese eher distanzierte Perspektive des Beobachters bleiben. Auf der anderen Seite wollte ich aber, weil ich einfach auch große Fragezeichen habe an diese Position des westlichen Forschers und Filmemachers, der irgendwo hinkommt und dann direkt Interviews führt und so. Also diese ganze Bedingung dieser Interviews, diese Situation finde ich schwierig. Deswegen war von Anfang an klar, dass ich eigentlich Äthiopier mit Äthiopier reden lassen will. Und deswegen ist die Tonspur und vor allem auch die Gespräche separat entstanden. Also ich war zwar quasi vor Ort in Addis Abeba, aber ich habe Leute in die östliche Peripherie quasi geschickt, mikrofoniert und dort haben sie sich dann mit den Leuten, die sie auf der Straße getroffen haben, unterhalten. Und es sind halt Begegnungen von einerseits Urbanisten oder Urbanismus und Architekturstudenten mit Tagelöhnern, mit Farmern, aber auch Leute dort untereinander, die sich unterhalten haben, ohne meine physische Präsenz im Moment der Aufnahme, weil die das total verändert hätte. Und aus diesen beiden quasi Arbeitssträngen ist dieser Film dann montiert, der dann versucht, eher assoziative Felder aufzumachen, wo Bild und Ton sich dann doch wieder annähern, sozusagen so eine Art von Wahrscheinlichkeit entwickeln, dass die Situation, die wir sehen und die Situation, die wir hören, sozusagen eine Ähnlichkeit haben. Es geht nicht um den einzelnen Menschen, sondern es geht um so wiederkehrende Situationen, die in dieser Peripherie halt stattfinden können. Und der Film selber dann in seiner Dramaturgie, also das ist eben auch nochmal so eine Sache, wie kann man eine Dramaturgie entwickeln, wie kann man als deutscher, männlicher, weißer Filmemacher eine Geschichte über Afrika erzählen, was ich eigentlich grundsätzlich schon mal sehr schwierig finde, ohne sozusagen die Komplexität der Situation immer zu vereinfachen, immer sozusagen unsere Geschichte zu erzählen. Und da bleibt für mich grundsätzlich, und das betrifft auch zum Beispiel den Film Yugong, sehr wenig als Dramaturgie übrig, außer eben diese Reise. Ne? Also dieser beobachtende Blick, der sich durch verschiedene Teile dieser östlichen Peripherie von Addis Abeba bewegt. Und deswegen ist der Film auch so angeordnet, dass er halt sich verschiedene Gegenden anschaut, die alle sehr nah beieinander liegen, aber sehr unterschiedliche soziale Situationen auch repräsentieren. Und der Film sich quasi so den Zuschauer mitnimmt auf so eine Reise durch diese Peripherie, die halt, wo dann der Zuschauer selber in eine ähnliche Situation versetzt wird, wie der Filmemacher auch, dass er halt schaut und sich von einem Ort zum nächsten bewegt. Und die Bewegung von einem zum nächsten Ort sind dann auch diese dramaturgischen Scharniere des Films, wo dann auch die Musik dazu kommt.
Das hat einen sehr eindringlichen Effekt in beiden. Das einerseits, also du bist ja nicht direkt zu sehen oder zu hören, aber es gibt so den Eindruck von der Präsenz einer Instanz, die versucht zu verstehen und zu lesen, was eben gleichzeitig auch die Einladung ans Publikum ist. Und gleichzeitig hat diese spezielle Form der Montage von Bild und einer Tonebene, die eben in einem mittelbaren Verhältnis stehen, auch den Effekt, dass es einen ständig in die Position versetzt, sich klarzumachen, dass man hier versucht, Dinge zusammenzudenken und zu verstehen, die sich nicht unmittelbar erschließen, weil einem gar nicht der Eindruck erweckt wird, es wird hier was, eine These illustriert. Vielleicht kann man auch noch über die konkreten Zonen sprechen, die da so auftauchen. Das ist, wenn ich es richtig im Blick habe, es gibt einerseits mal den Stadtraum begrenzenden Graben und das umliegende Gebiet, das dann eher Farmland ist. Dann gibt es einen Bereich von einer Art von sozialem Wohnbau, der, glaube ich, auch so ein Auffangsort ist für Leute, die verdrängt werden aus ihrem Land. Und das taucht auch in einem der Gespräche auf. Da gibt es augenscheinlich eine Lotterie, in der Plätze zugelost werden. Dann spürt man sehr stark was ich jetzt als einen treibenden Faktor in der Umgestaltung dieses Raumes ausmachen würde. Es gibt da ziemlich große Entwicklungsprojekte von so Mittelklasse-Developments. Und im letzten Schritt geht es dann auch nochmal in einen Bereich, der so ein bisschen wie eine Gated Community wirkt, von einer Art Villenviertel. Das ist auch dann die Dramaturgie, die der Film vollzieht.
Ja, also genau, wie du eigentlich schon gesagt hast, interessanterweise musste ich da gar nicht so viel erfinden oder konstruieren, weil tatsächlich, wenn man so ein bisschen diesen Grabenbruch entlang von Süden nach Norden im Osten der Stadt geht, dann ist das genau die Entwicklung, also sind das genau diese Gebiete, an denen man quasi vorbeikommt, die dann interessanterweise so eine soziale Stufenleiter sind, wenn man so will. Ne? Also einerseits von rural immer zu urban, andererseits eben von der agrarischen Situation, die einfach auf der sozialen Leiter sehr, sehr unten ist, sehr, sehr arm ist, bis hin zu diesem Villenviertel, das du beschrieben hast. Genau, das ist also sozusagen diese Bewegung, die dieser Film nachmacht. Was du vorhin eben sagtest, dass man da auch so mitgenommen wird, das ist eben auch eine bewusste Entscheidung, dass es im Film keine Instanz gibt, die jetzt mehr weiß als der Zuschauer. Und vielleicht weiß der Zuschauer am Schluss auch noch nicht so wahnsinnig viel mehr als das, was er da so gesehen und gehört hat. Das war auch eine lange Überlegung, inwiefern der Film sozusagen auch Informationen vermitteln sollte. Weil natürlich kann man über diese vier Gebiete, vier verschiedenen Wohnformen auch sehr, sehr viel noch sagen, was vielleicht auch dem Verständnis helfen würde. Aber das würde dann dafür bräuchte es im Film halt eine Instanz, die so viel mehr weiß und dieses Wissen eben auch vermittelt, und das wollte ich gerne vermeiden. Aber also ja, genau, am Anfang sieht man die Dörfer auf der anderen Seite des Grabenbruchs, die eben noch Farmland sind und sich aber auch bedroht fühlen durch die Expansion der Stadt. Das sind sehr einfache Lebensformen, wo einfach ohne jede Hilfe oder von Maschinen mit Hand angebaut wird, vor allem Teff, und es gibt keinen Strom, kein fließend Wasser. Und das ist eben das Gebiet, was vor allem zu Oromia gehört, zu den Oromo-stämmigen Farmern. Viele von denen hatten auch auf der anderen Seite des Grabenbruchs eben Land und haben es verloren, also sind quasi gezwungen worden, für Minimalpreise das Land zu verkaufen. Was eben zum Teil eben auch dazu beigetragen hat, dass in den letzten Jahren sehr, sehr große blutige Unruhen stattgefunden haben, mit großen Verhaftungswellen, was, und das muss man, glaube ich, politisch auch dazu sagen, sich so ein bisschen durch den neuen Ministerpräsident Ahmed Abiy beruhigt hatte, weil er der Erste in der Leitung des Staates war, der Oromo-stämmig ist und deswegen das Vertrauen der Oromo auch hatte. Leider hat sich das in den letzten Monaten nach Fertigstellung des Films als falsche Hoffnung herausgestellt. Also nicht, das war ja auch in den deutschen Medien zu lesen, dass es wieder sehr starke Unruhen gegeben hat, weil sie die Oromo und die Farmer ihre Interessen einfach nicht vertreten gesehen haben. Also der zweite Teil des Films spielt in Bole Arabsa. Das ist eben genau diese Sozialbausiedlung, die eben auf ehemaligem Farmland gebaut wurde, was auch zu Konflikten geführt hat. Wofür die Leute, die dort jetzt wohnen, eigentlich gar nichts können, weil das in erster Linie Leute sind, die verdrängt worden sind aus informellen Siedlungen aus dem Stadtzentrum, wo, was der Film gar nicht zeigt, massenweise Stahl- und Glashochhausbauten entstehen. Also es ist eine unglaublich urbanisierende Metropole, was ich bewusst aus dem Film rausgelassen habe, und da eine unglaubliche Verdrängung stattfindet. Und weil der Bedarf an Wohnraum, an solchem Sozialwohnraum so groß ist, wird es tatsächlich eben über Lotterien zugeteilt, wo die Leute teilweise Jahre warten, dann haben sie vielleicht das Glück, ausgelost zu werden und kommen an eine Gegend, wo sie noch nie waren und wo sie keinerlei Nachbarschaftsstrukturen haben, die sie in ihrer informellen Wohnsiedlung halt sehr hatten. Die informellen Nachbarschaftsstrukturen waren halt sehr wichtig. So dass da plötzlich ganz wild neue Leute zusammengewürfelt werden, die dann auch noch mit der Feindlichkeit der Bauern zu kämpfen haben. Und in Ayat 49, das ist einer der größten, in Afrika größten Urbanisierungsgebiete für Mittelklasse-Wohnungen. Das sind dann eher Leute, die eben lieber in der Peripherie wohnen wollen, weil es dort eben ruhiger sind und sie sich dort größeren, luxuriöseren Wohnraum leisten können. Auch das wird gebaut auf ehemaligem Farmland, wo man jetzt eben in Baustellen noch sieht, dass jeder Millimeter Farmland immer noch benutzt wird zwischen diesen Hochhausbauten, wo diese verschiedenen Formen der Landnutzung und Raumnutzung eben übereinander liegen. Also einerseits wird immer noch gefarmt, jeder Zentimeter dazwischen, illegal natürlich oder informell. Dann gibt es diese Riesen-Community von Tagelöhnern, die sich da auch ihren Wohnraum, ihren temporären Wohnraum schaffen mit der ganzen Ökonomie, die daran hängt, der ganzen Schattenökonomie. Und man sieht eben schon diesen entstehenden Wohnraum der Mittelklasse, der so ein ganz anderes Leben sein wird mit fließend Wasser, während jetzt immer noch die Frauen kilometerweise laufen müssen, um ihr Trinkwasser an irgendeinem Brunnen zu bekommen, was irgendwie diese Absurditäten dieser verschiedenen Lebensschichten eben zeigt. Und dann eben als letztes CCD Homes, Country Club Developer Homes, was eine der Gated Communities ist mit tausenden von Villen, die dort entstehen, vor allem für Expats oder für im Ausland lebende Äthiopier, die halt in sogenannter Sicherheit gated und mit einem aus Dubai und den USA importierten Lebensstil dort sich halt niederlassen können. Und wieder im Sinne von Raumpolitiken sehr interessant ist, dass das komplett gebaut wird von Arbeitskräften ohne jede maschinelle Hilfe, also wirklich mit Hand, aus den umliegenden Dörfern. Und die weiteren Bauphasen von CCD Homes umfassen halt genau den Grund und Boden dieser Dörfer. Insofern dort die Arbeitskräfte quasi an ihrem eigenen Ast sägen, indem sie dort CCD Homes aufbauen, was natürlich jetzt vielleicht auch nicht dazu beiträgt, dass sich die Situation dort in naher Zukunft beruhigen wird. Und der Film endet dann eben auch so mit so einem Fragezeichen, der der Bedrohung, die leider eben in den letzten Monaten nach Fertigstellung des Films nochmal aktueller geworden ist. Und ich kann eigentlich noch hoffen, dass der Film nicht noch aktueller wird, als er es schon ist.
Das ist auf alle Fälle was sich sehr nachhaltig im Film vermittelt, sowohl in der Art und Weise, wie er den Raum in einem sehr unmittelbaren Sinn wahrnimmt, diese Abwechslung von Schwenks und Totalen. Es gibt immer wieder Szenen auch aus Innenräumen, die in einem bestimmten Kontrast stehen zu dem, was rumherum ist, als auch eben in dieser Montage aus Orten und Gesprächen, wo es ja auch Erzählungen gibt, die klar machen, auf welche verschiedenen Arten das umkämpfte Räume sind. Und das heißt, dass da so ein Kenntlichmachen von einem geografischen Raum als sozialem Raum gibt. Was ich in dem Zusammenhang auch sehr bemerkenswert fand, ist, dass du immer wieder an ein paar Stellen Bilder hast, die nicht nur diesen Bogen aufspannen von dem Stadtraum und den sozialen Bewegungen, die dort stattfinden, sondern es auch einige Bilder gibt, die nochmal eine andere Rückbindung an individuelle Körper schaffen. Es gibt einen Steinbruch, der eine gewisse Rolle spielt, auch weil das Rohmaterial ist für den Bau, wo es zum Beispiel eine längere Szene gibt, in der man das Herausbrechen von einem Stück Fels als eine sehr unmittelbar körperliche und sie sieht auch gefährlich aus, Arbeit. Und zum Beispiel eine zweite Szene, die in einer relativ großen Geduld den Weg einer Frau, die Wasser in den vierten oder fünften Stock von einem Rohbau trägt. Das heißt, das scheint dir auch wichtig gewesen zu sein, diesen Kontrast von großen Bauprojekten zu den sehr unmittelbar involvierten Körpern darzustellen.
Ja, also natürlich den Kontrast, aber vor allem eben den Kontrast nicht im Sinne von Schnitt, sondern wie du sagst, dass man einfach Bilder für sich findet, die dann auch ihre Zeit bekommen, sich zu entwickeln und dadurch, glaube ich, auch eher eine Erfahrbarkeit als so eine These des Filmemachers, ne? Weil man kann mit so einem kontrastierenden Schnitt sofort, ist in einer Sekunde alles klar und das mich jetzt weniger interessiert, als wirklich Bilder zu finden, wo das, was du gerade beschrieben hast, erfahrbar wird, auch durch eine Länge der Einstellung vielleicht. Und dadurch dem Film, weil es ist jetzt vielleicht nicht so ein Film, wenn man vielleicht am Anfang denkt, ein Film über die Urbanisierung in Addis Abeba, dann könnte man so einen Film machen, der halt so Vergleiche zieht und den Leuten hier das auch alles so erklärt und so. Meine Herangehensweise ist da vielleicht eher auch eine allegorische, also dass man dadurch, durch diese Allegorie, durch diese Zeiterfahrung und durch diese Körpererfahrung im Verhältnis einerseits zum Stein, andererseits zu diesen Gebäuden, der Film auch über die sehr konkrete lokale Situation hinausweist und nicht dadurch, dass der Film versucht, was zu erklären, sondern was erfahrbar zu machen. Das gelingt, weiß ich nicht, aber also so eine, dass von Anfang an, also auch die Art der Kameraarbeit, wenn du die Schwenks ansprichst, dass die Schwenks eigentlich immer auch so einerseits Scharnierpunkte im zeitlichen Ablauf des Films markiert, andererseits eben auch Scharnierpunkte in so in der Raumpolitik, also auch in den Räumen, wie sie sind. Also gleich am Anfang, diese Brücke ist wirklich, diese Fußgängerbrücke, die man am Anfang des Films sieht, ist wirklich der einzige Überweg, der die Stadt von dem Land trennt und gleichzeitig eben auch verbindet. Solche Scharnierpunkte gibt es eben immer wieder im Film. Und die sind eben durch so einen 90-Grad-Kameraschwenk von zwei Seiten eben auch markiert. Insofern, dass die Kameraarbeit auf diese Art und Weise nochmal so sich ins Verhältnis zur Raumpolitik und zu diesen Scharnieren und zum Zeiterleben setzt.
Das fand ich auch besonders, dass eben, du hast jetzt gerade erwähnt, die Schwenks auch mal von zwei Seiten kommen, was ein Moment ist, das, glaube ich, so als einzelner Moment für was steht, was ich in dem Film als Ganzes auch sehen würde, weil ich tatsächlich finde, dass dieses Setzen auf eine Erfahrbarkeit statt eine didaktischere Erklärung sehr gut funktioniert und man darin ja auch ein Moment von einer spezifischen filmischen Politik sehen kann, nämlich das Publikum in eine Situation zu versetzen, wo man mit, auch mit den Lücken im eigenen Wissen konfrontiert ist, die nicht gleich geschlossen werden, sondern die Frage an den Akt der Lesbarkeit stellen und damit auch die Frage an die eigenen Voraussetzungen, mit denen man diesen Blick wirft.
Kann ich nur bestätigen, dass das, also wenn es gelingt, dann ist es gut. So, aber das war natürlich schon auch die Arbeitsweise dabei.
Dann habe ich noch eine Frage. Du hast vorhin schon mal kurz die Musik erwähnt. Ich bin da alles andere als fachlich bewandert, aber ich meine das als äthiopischen Jazz, als eine spezifische Form von Jazz zu erkennen.
Ich kann dazu sagen, dass das der Aspekt war, den ich am längsten überlegt habe, ob ich die Musik verwenden will oder nicht, weil ich eigentlich eine totale Abneigung, obwohl ich Musik, ich bin studierter Musikwissenschaftler, also ich habe Master in Musikwissenschaft. Insofern ist Musik in meinem Leben sehr, sehr wichtig, aber ich habe eine totale Abneigung oder zumindest eine Vorsicht, was Verwendung von Musik im Dokumentarfilm, auch im Spielfilm, aber vor allem auch im Dokumentarfilm angeht. Und habe sehr lange überlegt, aber mich hat es interessiert, Musik als strukturelles Element einzusetzen, nicht so als Emotionsgeber, sondern eben genau neben diesen Kameraentscheidungen Musik einzusetzen als Scharnierfunktion, dass man weiß, jetzt werden wir weiter transportiert. Also Musik und Reise hat ja auch immer sehr viel miteinander zu tun, so quasi Roadmovies sind auch immer irgendwelche Musikmovies. Und dann auf der Suche nach, ich mag persönlich Ethio-Jazz sehr, sehr gerne. Es gibt aber eben diese eine Platte von Getachew Mercuria, die ausschließlich im Dreierrhythmus ist, was so eine seltsame Art von Fatalität mit sich bringt und auch komplett gesangsfrei ist, also ist nur instrumental. Und das finde ich eine sehr, sehr besondere Platte im Ethio-Jazz. Und dann habe ich eben diesen einen Song ausgewählt, der dann so eine Art Ritornellfunktion bekommt im Film. Und ja, ich glaube, dass der Dreierrhythmus da auch eine ganz andere Ausstrahlung hat als jetzt zum Beispiel ein Vierer- oder Fünferrhythmus. Ich meine, in der äthiopischen Musik gibt es ja die komplexesten Rhythmen, also die super faszinierend eigentlich, die christliche, traditionelle äthiopische Musik ist, gehört mit zu dem rhythmisch komplexesten, was es so gibt. Aber in dem Fall eben dieser Dreierrhythmus, Getachew Mercuria. Es ist ein älterer Song, so, und ich habe auch schon Reaktionen darauf bekommen, die diese Musik sehr anders emotional lesen. Ich glaube, jeder liest Musik anders und erlebt sie anders. Aber meine eigene Erfahrung dieser Musik ist eben dieses Ritornellhafte da, was ich dachte, dass dem Film eben auch eine strukturelle Setzung nochmal geben kann. Deswegen gibt es die Musik da.
Das vermittelt sich schon, dass das kein Einsatz ist, der einen versucht, auf eine bestimmte Lesart der Bilder emotional einzustimmen. Mir ist einfach beim Hören auch die, weil ich eben wenig davon weiß, die Frage aufgekommen, was für eine Rolle das in der populären Kultur dort spielt, wo ich sehr wenig drüber weiß.
Ethio-Jazz ist bis heute spielt eine große Rolle so. Es ist natürlich schon auch jetzt vielleicht nicht die Musik, die bei den Bauern gehört wird. So. Da ist es jetzt eher die Oromo-Pop-Musik und so. Ich habe auch lange überlegt, einen Oromo-Pop-Song zu nehmen. Wobei das dann sehr stark politisch auch eingefärbt gewesen wäre. Und deswegen wollte ich erstmal einen Text, habe ich nach was Textfreiem gesucht, was ein bisschen neutraler ist. Weil natürlich ist es so, dass eine persönliche Empathie meinerseits mit der Situation der Farmer ist, weil sie wirklich über viele Jahre über den Tisch gezogen sind und worden sind bei den Fragen der Urbanisierung. Aber ich wollte halt unbedingt vermeiden, dass der Film die eine Seite einnimmt. Und es gibt deswegen auch ja immer wieder Situationen, wo man andere Perspektiven einnehmen kann als die der Oromo-Farmer. Und ich sage Oromo-Farmer und denke schon wieder, warum sagst du das eigentlich jetzt schon wieder ethnisch aufgeladen? Weil das ist genau das Problem, dass diese Faultlines, also diese Grabenbrüche in der Gesellschaft und auch in der Politik leider eben auch an diesen Gruppen vorbeilaufen und das gerade total instrumentalisiert wird. Und da muss man auch bei der Wahl der Musik ein bisschen aufpassen. Es gibt zum Beispiel auch Ethio-Jazz, der so eindeutig amharisch geprägt ist oder von den Tigray konnotiert ist, dass das auch zu vermeiden war. Und deswegen ist es jetzt eher so ein Versuch, was Neutrales zu wählen.
Ich finde tatsächlich, dass sich das schon relativ klar vermittelt und das ist ja auch eine Stärke dieses dieser ästhetischen Strategie ist, dass sie einem einerseits klar wird, es gibt da einen ethnischen Gegensatz oder einfach eine ethnische Vielheit. Und der Film das aber lesbar macht als einen auch sozial bestimmten Gegensatz. Ich weiß gar nicht,
ob das... Ja, auch ein Gegensatz, der politisch instrumentalisiert wird, von beiden Seiten. Also sozusagen, es gibt auf der Seite der Oromo auch Aktivisten, die diese ethnische Karte total ausspielen, um das Volk aufzuwiegeln. Und das ist ja genau die Gefahr. Also ich habe auch den Film natürlich den Forschern, den Urbanisten dort vor Ort als Link zur Verfügung gestellt und so. Und die machen sich schon auch sehr große Sorgen. Also da fällt dann schon das Wort Ruanda und so. Und dass man wirklich aufpassen muss, was man genau sagt und was man darstellt und so. Ich glaube, dass der Film da jetzt nicht irgendeinen Aktivismus betreibt, wie du schon gesagt hast, sondern dass er versucht, erfahrbar zu machen. Aber es ist, ja, heiße Situation da gerade.
Vielleicht als letztes, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt erwähnt haben, nochmal zum Titel zurück, mit dem wir begonnen haben. Finfine ist der Oromo-Name für Addis Abeba, das hauptsächlich amharisch geprägt ist. Das heißt, es ist im Titel auch schon so eine komplexe Überkreuzung eigentlich drin.
Genau, also es ist sozusagen, Finfine ist traditionell der alte Name für das Gebiet von Addis Abeba, was ein Oromo-Name ist. Und Oromia ist sozusagen um ganz Addis Abeba drumherum befindet sich die Provinz Oromia. Und deswegen war das auch schon immer ganz traditionell, dass die Oromo einen gewissen Anspruch auf das Gebiet der Hauptstadt hatten. Und es ist jetzt eben auch ein Name, den die Oromo immer noch verwenden, wenn sie untereinander über Addis Abeba sprechen. Deswegen schon, also im Titel wird da so eine gewisse Perspektive eingenommen, die aber auch einfach dazu dient, zu sagen, naja, Addis Abeba ist eben nicht nur Addis Abeba. Es gibt unterschiedliche Art und Weisen, dieses Gebiet und diese Hauptstadt zu konnotieren und in Anspruch zu nehmen. Und wenn das Wort Rift davor kommt, dann wird es ja auch nochmal in Frage gestellt.
Ja. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.